Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Pressetelefonkonferenz zur Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal für das Geschäftsjahr 2017-2018. Diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle möchte ich das Wort an Thomas Fichtel, Leiter Corporate Public Relations, übergeben. Bitte schön, Herr Fichtel.
Ja, vielen Dank und auch guten Morgen von meinerseits zu den Halbjahresergebnissen. Unser Vorstandsvorsitzender, Herr Hundsdörfer, und unser Finanzvorstand, Herr Kalibe, werden Ihnen das vergangene Halbjahr kurz vorstellen und stehen Ihnen dann wie gewohnt für Fragen und Antworten zur Verfügung. Und damit übergebe ich das Wort an Herrn Hundsdörfer.
Ja, vielen Dank. Ja, einen schönen guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren. Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Halbjahreszahlen, an dem Halbjahresbericht. Für mich ist das ja auch fast ein kleines Jubiläum. Vor nämlich ziemlich genau einem Jahr, am 14. November 2016, habe ich mein Amt bei Heidelberg als CEO angetreten. Und seitdem ist doch schon recht viel geschehen. Operativ und strategisch haben wir das Unternehmen auf eine digitale Zukunft neu ausgerichtet. Jetzt sind wir dabei, die Vielzahl der Einzelmaßnahmen konsequent umzusetzen. Die Aktienkursentwicklung der vergangenen Monate ist zwar erfreulich und zeigt, dass wir die richtige Richtung eingeschlagen haben. Wir wissen aber sehr genau, dass wir, damit es eben kein Strohfeuer bleibt, das Versprochene auch konsequent liefern müssen. Und wir werden dies tun. Operativ konnten wir im abgelaufenen zweiten Quartal an die positive Entwicklung der ersten drei Geschäftsmonate anknüpfen. Und dies gilt vor allem für unsere Profitabilität. Diese haben wir auf allen Ebenen bis hinunter zum Nachsteuerergebnis sehr deutlich verbessert. Erstmal seit dem Geschäftsjahr 2007 und 2008, also dem Beginn der Finanzkrise, schreibt Heidelberg auch Nachsteuern zum Halbjahr schwarze Zahlen. Ich denke, das ist ein wichtiger Meilenstein. Dass der Auftragseingang in einem Nach-Drupa-Jahr hinter dem des Vorjahres herläuft, ist keine Überraschung. Dies gilt insbesondere für unser Geschäft in Europa. Den Umsatz konnten wir trotz der bereits bekannten Themen zum Halbjahr annähernd stabil halten. Volumen mindern wirkt sich hier aber auch weiterhin aus, dass wir bewusst auf Umsatz im Gebrauchtmaschinenhandel verzichten. Damit senken wir aber auch unser Risikoprofil und das war die Idee dahinter. Ein Hersteller ist eben kein guter Gebrauchtmaschinenhändler. Obwohl wir nach 6 Monaten im Plan sind und gut unterwegs sind, unsere Jahresziele zu erreichen, machen uns jüngste Entwicklungen für den Ausblick auf die zweite Jahreshälfte etwas vorsichtiger. Unser Asiengeschäft leidet unter stark negativen Währungseffekten. Der Markt hat sich zwar weiter erholt und wir liegen hier, wie erwartet, über dem Vorjahresniveau. Allerdings verlieren wir dort spürbar Umsatz aus der Umrechnung der lokalen Währungen. Unsicher zeigt sich auch angesichts politischer Unwägbarkeiten unser USA-Geschäft. Die Liste der begonnenen Projekte ist für das zweite Halbjahr zwar wie geplant gut gefüllt. Was wir aber davon tatsächlich bis Geschäftsjahresende realisieren werden, ist derzeit noch mit Risiken behaftet. Die Kunden warten ab auf versprochene Steuergeschenke. Auch hier ist die Position im Markt grundsätzlich in Ordnung. Man muss ja etwas abwarten. Insgesamt haben wir unsere Jahresziele dennoch weiterhin im Blick. Wir müssen diese Entwicklung in den kommenden Wochen auch beobachten und gegebenenfalls unsere Planung neu bewerten. Meine Damen und Herren, dieses Geschäftsjahr zeigt noch einmal ausdrücklich, warum wir unser Geschäftsmodell stärker am Lebenszyklus unserer Maschinen beim Kunden ausrichten werden. Die Volatilität des Neumaschinengeschäfts in den einzelnen Regionen der Welt wird zwar nicht verschwinden, aber wir werden diese zukünftig mit dem Lifecycle-Geschäft, mit dem Lebenszyklus-Geschäft wesentlich besser ausgleichen können. Wir werden in den kommenden Monaten daher mit noch mehr Nachdruck auf die Maßnahmen konzentrieren, die wir im Zuge der strategischen Weiterentwicklung angestoßen bzw. schon realisiert haben. Und da gibt es im zweiten Quartal einiges in den drei strategischen Kernfeldern, die wir ja auch so kommuniziert haben: Technologieführerschaft und Innovation, digitale Transformation und operative Exzellenz zu berichten. So zum Stichwort Technologieführerschaft. Die Drupa 2016 war unser digitaler Durchbruch auch für unsere Offset-Maschinen. Seitdem wurden bereits rund 300 Maschinen an Kunden ausgeliefert, die mit der neuen Push-to-Stop-Philosophie für eine höhere Qualität, verbesserte Auslastung und damit eine gesteigerte Effizienz und Produktivität sorgen. Damit setzen wir weltweit die Benchmark beim autonomen Drucken. Im industriellen Digitaldruck haben wir uns ganz klar an die Spitze gesetzt und sind die Nummer 1. Diese Position werden wir weiter ausbauen. Im Berichtszeitraum haben wir die erste industrielle digitale Verpackungsdruckmaschine Primefire zu einem Kunden ausgeliefert. Weitere Kundeninstallationen werden in Kürze folgen. Das Kundeninteresse steigt stetig, vor allem aus den USA, China, Deutschland und Japan. Der Serienstart dieser Digitaldrucksysteme ist planmäßig für den Anfang Kalenderjahr 2018 vorgesehen. Hier ist unser Unternehmen für die nächsten 2 Jahre bereits ausgebucht. Wir denken daher über eine Ausweitung der Kapazitäten nach. Die Nachfrage nach digital gedruckten Verpackungen und Etiketten ist ungebrochen. So sehen wir beim weltweiten Druckvolumen für selbstklebende Etiketten ein jährliches Wachstum von 4%. Klingt nicht besonders beeindruckend. Wenn man jedoch bedenkt, dass hiervon bislang nur 6% digital gedruckt werden, der Rest klassisch, und dieser Anteil mit zweistelligen Wachstumsraten zunimmt, sind wir mit unserer digitalen Etikettendruckmaschine von Gallus hervorragend positioniert. Das zeigt sich daran, dass der Anteil der Neubestellungen für unsere digitalen Etikettendruckmaschinen auf zuletzt rund ein Drittel des Auftragseingangs gestiegen ist. Die Leitmesse Label Expo Ende September in Brüssel war ein großer Erfolg für Heidelberg und Gallus. Es gab zahlreiche Bestellungen für unsere digitale Gallus Labelfire. Neben vielen Erstkunden haben bereits mehrere Kunden ihre zweite oder sogar dritte Maschine bestellt. Der wesentliche Grund hierfür ist die hohe Produktivität und Flexibilität der Maschinenplattform. Die Labelfire hat Kostenvorteile von ungefähr einem Viertel gegenüber vergleichbaren Wettbewerbsprodukten. Das ist ein nicht so ohne weiteres zu schlagender Vorteil, wenn ein Label eben nur noch drei Viertel kostet wie bisher. Aber auch im konventionellen Bereich waren wir erfolgreich. Die Erstserie von 20 Maschinen der neuen Maschinenplattform Gallus Label Master ist bereits verkauft. Die Auslieferung wird allerdings zum großen Teil erst im nächsten Geschäftsjahr erfolgen. Insgesamt sind wir durch die Erfolge sehr zuversichtlich, im nächsten Geschäftsjahr nach Jahren der Stagnation ein spürbares Wachstum bei unserer Tochter Gallus erzielen zu können. Zudem haben wir auf der IAA im September auf dem Mercedes-Benz-Stand für Aufmerksamkeit gesorgt, indem wir die vielfältigen Möglichkeiten der Heidelberg Digitaldrucktechnologie für die Umsetzung kundenindividueller Designwünsche aufgezeigt haben. Gemeinsam mit unserem Industriepartner Rizzi Lackiertechnik und dem Felgenhersteller Borbe wurde mit Hilfe unserer Omnifire 4D-Drucktechnologie live Bauteile wie Tachoringe, Lüftungsdüsen, Instrumententafeln, Leichtmetallfelgen und so weiter unverwechselbar und individuell designt und veredelt. So lassen sich dreidimensionale Objekte fast jeder Form personalisiert gestalten. Also Sie können sich zukünftig Ihr Auto so gestalten, wie Sie es gerne haben wollen. Ja, das weitere Stichwort digitale Transformation, das ja der größte Treiber für das Wachstum in den nächsten Jahren sein wird, kann ich berichten, dass wir auch hier vorangekommen sind. Während das erste Quartal von den Akquisitionen des Softwareanbieters Docufy und das Geschäft mit Lacken und Druckseilchemikalien von Fujifilm geprägt waren, haben wir in den vergangenen Wochen vor allem an neuen, zukunftsträchtigen Geschäftsmodellen wie der Einführung eines Subscription-Modells gearbeitet. Dies ist vor allem für die erfolgreichen größeren Druckereibetrieben von hohem Interesse. Ziel ist es unseren Kunden, in einem Gesamtvertrag ein Komplettangebot aus Maschine, Dienstleistungen, Services, Verbrauchsgütern und Software zu machen. Damit werden wir, und das ist neu, in die Führung des Produktionsbetriebes, in die Produktion involviert. Mit den ersten Kunden treten wir gerade in eine Pilotphase. Ab 2018/19 wird sich dann zeigen, welche Dimensionen das Geschäftsmodell erreichen kann. Abhängig vom Output erhält Heidelberg wiederkehrend eine monatliche Gebühr und ab dem Überschreiten eines bestimmten Volumens zusätzlich einen Preis pro gedrucktem Bogen. Und das Schöne dabei ist, wir bestimmen den Input, also wir bestimmen, welche Verbrauchsmaterialien eingesetzt werden und wir liefern sie. Ende 2017 starten wir zudem mit dem Heidelberg Assistant, den der ein oder andere von Ihnen vielleicht schon auf der Drupa sehen konnte. Wir starten mit zunächst 40 Kunden in Deutschland, den USA, Kanada und in der Schweiz als Pilotländer, wie avisiert, diese neue digitale Kundenplattform. Wir kommen also auch hier voran in Richtung der Amazon der Druckindustrie. Hinsichtlich unserer neuen Geschäftsfelder und Produktangebote, mit denen wir in den nächsten Jahren rund 50 Millionen Euro zusätzlich Umsätze generieren wollen, haben wir in den letzten Wochen ebenfalls große Fortschritte gemacht. Im Bereich Heidelberg Industrie verfügen wir über große Expertise in der Steuerung und Leistungselektronik für Industrie und vor E-Mobilitätsanforderungen. Und das hat ja doch den einen oder anderen schon überrascht, dass Heidelberg auch hier mitspielt, wie bislang eben kaum jemand mitbekommen hat, sind wir seit mehreren Jahren als Zulieferer bei Hochleistungs-Wallboxen und intelligenten Ladekabeln für Elektrofahrzeuge etabliert. Im Jahr 2018 starten wir mit einer weiter verbesserten Version eine eigene Produktion mit zunächst rund 4000 Einheiten jährlich, auch unter unserem eigenen Heidelberg-Logo. Und wenn sich die E-Mobilität, so wie es aussieht, wirklich erfolgreich durchsetzen wird, wie ja auch auf der IAA sehr klar und deutlich prognostiziert, dann sind wir hier in einem Wachstumsmarkt und Heidelberg hat auch hier ein enormes Wachstumspotenzial. Wir sind auch dabei, unsere Strategie hier weiterzuentwickeln und auszubauen. Dann gemeinsam mit dem Berliner Technologie-Startup BigWrap haben wir zudem eine innovative, großformatige 3D-Drucklösung entwickelt. Und das ist jetzt nicht 3D-Bedrucken, sondern 3D-Druck. Also das, wo ich in Aufbautechnik räumliche Produkte generativ herstelle. Und wir sind seit Oktober in Wiesloch-Walldorf in der Serienproduktion damit. Und auch hier werden wir gemeinsam vom Wachstumspotenzial des industriellen 3D-Drucks profitieren. Und unsere dritte strategische Säule, operative Exzellenz, ist auch im Vorwärtsgang. Wie schon nach dem letzten Quartal kommuniziert, sind wir auf gutem Weg, die avisierten Effizienz- und Kostensenkungspotenziale von 50 Millionen Euro pro Jahr so schnell wie möglich zu heben. Die bereits vorgestellten Verbesserungsmaßnahmen hinsichtlich unserer Logistik, der Verlagerung des Forschungs- und Entwicklungszentrums nach Wiesloch und der Vereinheitlichung der Maschinenplattformen kommen gut voran. Um erfolgreich zu sein, müssen wir konsequent auch die Unternehmens- und damit die Führungskultur an die Herausforderungen der modernen, globalisierten Wirtschaft anpassen. Nach Festlegung unserer neuen strategischen Ausrichtung passen wir jetzt im Rahmen eines Transformationsprogramms zur Umsetzung der operativen Exzellenz die Führungsstruktur von Heidelberg an. Wir benötigen für die erfolgreiche Etablierung von Operation Excellence im Konzern eine schlanke, effiziente und agilere Organisation. Daher haben wir die Verantwortlichkeiten bereits neu organisiert und definiert und zugewiesen. Dank weniger Hierarchien und einer geringeren Komplexität werden die Entscheidungswege beschleunigt und die Strukturen deutlich verschlankt. Die neue Führungsorganisation, die im Moment ausdetailliert wird, wird ab 1. April, also ab neuem Geschäftsjahr, starten. Wir haben die neue Organisation bereits so weit ausgearbeitet, dass wir allein aus diesem Projekt heraus weite Teile des geplanten weite Teile der geplanten Effizienzpotenziale heben können und wir werden damit sicher nicht aufhören. Wir haben noch jede Menge Ideen, wo weitere Potenziale schlummern. Damit sehen wir unsere mittelfristige Profitabilitätsziele unverändert als gesichert an. Nun geht es eben nur um die konsequente, nur nicht so ganz ohne, aber um die konsequente Umsetzung, die meine Vorstandskollegen und ich mit Konsequenz vorantreiben werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie Sie sehen können, machen wir beim Umbau zum neuen digitalen Heidelberg ernst. Wir wollen zukünftig Maßstab sein in Sachen Technologie, Digitalisierung und Effizienz. Und der hierfür notwendige kulturelle Wandel hat gerade erst begonnen. So viel zur allgemeinen Lage zu unseren Aktivitäten. Und ich übergebe jetzt das Wort an meinen Kollegen, unseren CFO Dirk Kalide. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Hundstorfer. Guten Tag von meiner Seite. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir mit unseren Zahlen zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahres im Plan liegen. Der Umsatz erreicht währungsbedingt den Wert des Vorjahres, wohingegen sich die Profitabilität im Jahresvergleich spürbar erhöht hat. Der Auftragseingang liegt mit rund 1,2 Milliarden erwartungsgemäß unter dem Vorjahr von rund 1,4 Milliarden, in dem Heidelberg, Sie erinnern sich, zahlreiche Messeaufträge aus der Drupa verbuchen konnte. Deutlich negative Effekte aus der Währungsumrechnung, vor allem aus Asien sowie bereits von Herrn Hundstorfer genannte Kaufzurückhaltung im US-amerikanischen Markt, haben den Wert im laufenden Jahr zusätzlich abgemildert. Die Währungseffekte zeigen sich natürlich auch im Umsatz, der mit 1,05 Milliarden Euro leicht unter dem währungsbereinigten Wert des Vorjahres liegt. Zum Stichtag ist der Auftragsbestand gegenüber dem Jahresbeginn allerdings angestiegen und liegt bei rund 630 Millionen Euro. Insgesamt gehen wir im Geschäftsjahr aufgrund der Basiseffekte aus der Drupa davon aus, einem Vorjahresvergleich schwächeres Geschäft in Europa und ein etwas stärkeres Geschäft in Asien zu sehen. Wir erwarten aus heutiger Sicht weiterhin insgesamt einen Konzernumsatz in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Die Unsicherheit bezüglich der Währungen und in den USA haben jedoch zugenommen, was sich für uns aber nur bedingt steuern lässt. Was wir aber weiter aktiv managen können und natürlich werden, so auch schon die Ausführung von Herrn Hundstorfer, ist die Profitabilität. Daher reduzieren wir auch eher margenschwächere oder risikobehaftetere Geschäfte. Hier sei das sei der Gebrauchtmaschinenhandel nochmals erwähnt, bei dem wir bewusst auf Umsatz verzichten. Der Fokus auf Profitabilität hat auch dazu geführt, dass das EBITDA deutlich von 45 Millionen auf 60 Millionen verbessert werden konnte. Die EBITDA-Marge stieg von knapp 6 von knapp 4%. Das Finanzergebnis verbesserte sich weiter aufgrund der geringeren Zinskosten, sodass unter dem Strich das Nettoergebnis vom Halbjahr nach 10 Jahren erstmals leicht positiv ausfiel. Das Jahres, dem Vorjahreszeitpunkt betrug der Verlust noch knapp 30 Millionen Euro. Der Free Cash Flow fiel mit 32 Millionen in diesem Jahr negativ aus. Er beinhaltete aber die Auszahlung für die geplanten und dann umgesetzten Akquisitionen, die Immobilienkäufe sowie den Ausbau des Technologiezentrums hier am Standort Wiesloch-Waldau. Das Eigenkapital stieg weiter an, zum einen durch die Wandlung der Anleihe und zum anderen durch die Steigerung des Pensionszinssatzes. Wir haben nunmehr zum 30.09. eine EK-Quote von rund 18%. Vor 12 Monaten waren es knapp 6%. Die Nettofinanzverschuldung wurde durch die Wandlung der Anleihe weiter reduziert und beträgt zum 30.09. rund 260 Millionen. Die Tilgung der Wandelanleihe hat uns unserem Ziel näher gebracht, das Finanzergebnis nachhaltig zu verbessern. Wir wollen die Zinskosten als Teilkomponente des Finanzergebnisses von derzeit rund 35 Millionen auf in Zukunft 20 Millionen deutlich reduzieren. Der Leverage, gemessen das operative Ergebnis EBITDA im Verhältnis zur Nettofinanzverschuldung, liegt mit einem Faktor von 1,3 weiter auf einem sehr niedrigen Niveau und komfortabel unter unserem durchschnittlich langfristigen Zielniveau von kleiner 2-mal. Das zeigt mir und uns, dass wir die Finanzkraft haben, unseren Weg in die digitale Zukunft aktiv zu gestalten. Der ausgewogene Finanzierungsrahmen gibt uns zudem die Freiheiten, neue Geschäftsmodelle durch gezielte Investitionen und oder auch Zukäufe weiter voranzutreiben. Soweit meine Ausführungen zu den Kennzahlen des ersten Halbjahres oder der Würdigung der drei Rechenwerke. Unserem Ziel, sowohl mittelfristig wie auch kurzfristig die Ergebnisziele zu erreichen, haben wir weiter im Blick. Wir wollen mit der Umsetzung unserer Strategie mittelfristig einen Konzernumsatz von rund 3 Milliarden erreichen. Die Profitabilität soll um weitere rund 100 Millionen Euro im EBITDA gesteigert werden. Einige Maßnahmen befinden sich bereits in der Umsetzung und wir identifizieren weiter Potenziale. Soweit meine ergänzenden Ausführungen zum Rechenwerk und nun ab in die Q&A.
Vielen Dank, meine Damen und Herren. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Stern-Taste und die Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unsere Geräte erreichen kann. Vielen Dank. Und wir nehmen unsere erste Frage von Professor Karl Malik mit Premedia Newsletter.
In die Runde. Meine Frage ist an den Dr. Hunsdorfer. Welche spezielle Kundenzielgruppe wollen Sie eigentlich im Markt mit dem großformatigen 3D-Druck bedienen?
Also das ist ja ein Startup-Unternehmen mit dem Namen Big Web, so ein Berliner Startup. Und die Produkte, ich habe einige Produkte gesehen, die die herstellen, sind Designermöbel. Also zum Beispiel ganz interessante, kunstvoll gestaltete Stühle. Ich habe eine solche Maschine übrigens schon in Operation gesehen, und zwar bei auch einem ganz interessanten Unternehmen, bei Klöckner AI, also bei der digitalen Klöckner Handelsplattform. Die haben in ihren Berliner Büros so eine Maschine stehen, und wenn sie einen Stuhl brauchen oder sonst irgendwas, dann generieren sie ihn ganz einfach dort direkt vor Ort. Der Hintergrund ist, Klöckner ist, glaube ich, auch an Big Web beteiligt, und deshalb haben die auch eine Maschine dort stehen. So, und das ist genau die Zielgruppe, dass ich mit solchen Maschinen praktisch vielleicht direkt in Designer-Möbelhäusern oder auch sonst irgendwo, kreative Menschen direkt Dinge umsetzen wollen, dieses eben ganz einfach tun können.
Ja, das ist eine interessante Entwicklung. Darf ich noch eine zweite Frage nachschieben? Die intelligenten Ladekabel für E-Mobilität. Gibt es da seitens Heidelberg weiterreichende Entwicklungen, vielleicht sich auch an der, sage ich mal, reichweitenstärkeren Elektrobatterie zu beteiligen oder mitzuentwickeln?
Also in die Batterie engagieren wir uns nicht. Da haben wir auch nicht die Kompetenz. Die Kompetenz, die Heidelberg hat, ist Steuerungskompetenz und Leistungselektronikkompetenz. Und Herr Professor Malik, der Hintergrund, warum das Heidelberg so gut kann, ist, dass wir ja sicherstellen müssen, dass mit den miserabelsten Netzen auf dieser Welt die Antriebstechnik so perfekt funktioniert, dass ich immer eine gleichförmige Bewegung hinkriege, weil sonst wäre das Druckbild gestört. Und mit dieser Kompetenz bin ich natürlich auch hervorragend aufgestellt, wenn es darum geht, Batterien effizient, schnell, aber auch gleichzeitig schonend zu laden, weil auch das ist ja ein Thema. Und wir haben zunächst mal ursprünglich einfach, um die Überkapazitäten, die wir in diesen Bereichen hatten, zu nutzen, erstmal als Auftragsentwickler und Auftragsfertiger für Dritte gefertigt. Wir sehen allerdings, dass es ein hervorragend wachsender Markt ist, wo wir mit unserer Kompetenz wirklich punkten können. Und wir haben jetzt als ersten Schritt eben ein eigenes Produkt entwickelt, wo wir auch eigene Vermarktung unter dem Namen Heidelberg erfolgreich begonnen haben. Und wir sind dabei auch, und da werden wir vielleicht mal in einigen Monaten ausführlicher berichten können, eine Strategie zu diesem Thema entwickelt, die weit über sage ich mal, eine Wallbox und ein Ladekabel hinausgeht. Und da denke ich durchaus auch über Partnerschaften nach, wo wir eben dann nicht nur die Hardware und die Software für das Laden haben, sondern eben auch alles, was damit dranhängt, Abrechnungssysteme, um hier eben, sage ich, schlüsselfertige Lösungen auch für die gesamten Projektentwickler anbieten zu können. Weil das Thema Infrastruktur für Elektromobilität wird eins sein, dass man in jedem Parkhaus, in jeder Tiefgarage, in jeder Wohnanlage früher oder später sehen wird. Und wir sehen hier durchaus gute Chancen, hier ein eigenständiges Geschäft mit großem Wachstumspotenzial zu entwickeln.
Ja, herzlichen Dank, das ist sehr interessant. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und noch einmal zur Erinnerung, meine Damen und Herren, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Meine Herren, es scheint, wir haben keine weiteren Fragen zu dieser Zeit und hiermit übergebe ich das Wort zurück an Sie. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch nochmal für Ihre Aufmerksamkeit. Sollten Sie im Laufe des Tages jetzt noch Rückfragen haben, können Sie natürlich gerne wie gewohnt an uns wenden. Und wir wünschen noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.